Steingarts Morning Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Mittwoch, der 19. Januar.
Уважаемые дамы и господа, прежде всего хотел бы еще раз поприветствовать нового федерального министра иностранных дел Анналену Бербок.
So klingt es, wenn einen der russische Außenminister begrüßt. Sergej Lavrov heißt der Mann. Er gilt als hochintelligenter Machtpolitiker, der seinem Chef Putin treu ergeben ist. Seit 18 Jahren ist Lavrov russischer Außenminister, eine Institution. Darum war der Empfang für die neue Außenministerin aus Deutschland, Annalena Baerbock, auch höflich, aber doch eher kühl. Denn die Außenministerin wiederum fand beim Besuch in Moskau angesichts der jüngsten Krisen rund um Nawalny, Nord Stream 2 und die Ukraine deutliche Worte.
Denn es wird keine Sicherheit in unserem gemeinsamen Haus Europas geben, wenn es nicht gemeinsame Regeln gibt, auf die sich alle immer wieder beziehen und verlassen können. Für Deutschland sind sie unsere Existenzgrundlage. Zu diesen gemeinsamen Regeln gehört die Europäische Menschenrechtskonvention, in der sich alle Staaten verpflichtet haben, Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte zu befolgen. Und wir denken dabei auch an den Fall Nawalny.
So erfrischend klar diese Worte aus Moskau sind, umso diffuser klingt es, wenn man sich dem politischen Berlin nähert. Die größte Partei dieser Ampelkoalition findet keinen kleinsten gemeinsamen Nenner. Nicht mal mit sich selbst. Die SPD gibt es in der Russland-Frage mehrfach. Man könnte auch sagen, wer bin ich und wenn ja, wie viele. Die multiple Persönlichkeit der SPD sieht zuweilen aus wie Kevin Kühner, der vor kurzem verkündete, beim Thema Nord Stream 2 sei doch alles beschlossen. Man müsse diesen Konflikt um Putin und das Gas doch einfach mal hinter sich lassen.
Mir ging es darum, darauf hinzuweisen, dass der grundsätzliche politische Konflikt, und ich meine damit den auch innerdeutschen politischen Konflikt um diese Frage, dass wir den auch irgendwann mal hinter uns lassen müssen, um eine Frage, die entschieden ist, dann auch als entschieden zu begreifen.
Mit Blick auf die Krise in der Ukraine fügt er zum Thema Nord Stream 2 noch hinzu, dass man internationale Konflikte, damit meint er offenbar den Truppenaufmarsch von 100.000 Russen an der ukrainischen Grenze, auf gar keinen Fall herbeireden solle.
Weil sich alles in mir dagegen wehrt und das auch nicht unsere Überzeugung als SPD ist, dass man potenzielle internationale Konflikte herbeireden sollte oder vielleicht sogar eine gewisse Obsession entwickelt, nämlich Projekte auf diesem Wege noch beerdigen zu können, die einem schon immer ein Dorn in den Augen gewesen sind.
Donnerwetter klingt nach Gerhard Schröder in Jung, fehlt nur noch die persönliche Komponente.
Wladimir Putin, der wirklich mein Freund ist.
Die multiple Persönlichkeit der SPD wäre ja nicht so verwirrend, gäbe es neben den Putin-Freunden nicht auch noch die Transatlantiker, die den Flirt mit dem System in Moskau despektierlich, um nicht zu sagen, unerhört finden. Sigmar Gabriel ist eine Stimme dieser SPD-Teilpersönlichkeit. Der sagt in der aktuellen Ausgabe unseres World Briefings, dass Europa gegenüber Russland die Samthandschuhe spätestens jetzt ausziehen sollte.
Die kann ja nach Lage der Dinge nur so aussehen, dass wir den Russen sagen würden, wenn du militärische Mittel ergreifst gegen die Ukraine, dann werden wir nicht die bisherigen Sanktionen in Kraft lassen, sondern wir werden unsere wirtschaftlichen Beziehungen, auch die Energiebeziehungen, mit euch auf Null fahren. Da geht es dann nicht mehr nur um Nord Stream 2, da geht es um viel mehr. Das müsste die Position der Europäer sein, wenn sie ernst genommen werden wollen.
Womit wir bei Bundeskanzler Olaf Scholz wären, der zwischen den verschiedenen SPD-Persönlichkeiten hin und her spaziert. Er will Europa stärken, aber es sich mit Putin auf gar keinen Fall verderben. Er will keinen Krieg, aber er will unbedingt das Gas. Er will weniger Truppen an der ukrainischen Grenze, aber nicht als Forderung, nur so als Idee unter Freunden des politischen Dialogs.
Wir erwarten von Russland, dass es die Lage deeskaliert. Dazu könnte zum Beispiel auch eine Reduzierung der Truppen an der ukrainischen Grenze gehören. Und wir sind natürlich bereit, mit Russland in einen ernsthaften Dialog über Sicherheitsfragen in Europa einzutreten.
Fazit: Wenn US-Außenminister Antony Blinken morgen bei Olaf Scholz im Kanzleramt ist, wird er mit der ganzen Vielfalt und Widersprüchlichkeit der SPD konfrontiert sein. Aber Scholz hat Glück, die Verschwiegenheit ist für einen amerikanischen Außenminister erste Bürgerpflicht. Die ganze Wahrheit der tiefen amerikanischen Empfindungen dieser Tage werden wir erst in mutmaßlich 10 Jahren erfahren, wenn einer wie Blinken seine Memoiren versilbert. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Ernst Pieper ist Historiker und Verleger und wir sprechen jetzt gleich über ein düsteres geschichtliches Ereignis. Vor 80 Jahren trafen sich ranghohe Vertreter des NS-Staates zur Wannsee-Konferenz.
Es gibt einen prominenten Teilnehmer, Georg Leibbrandt, der als Zeuge vor Gericht stand, 47, und Kempner hat ihm gefragt, ob es da um die Vernichtung der Juden gegangen ist, und gesagt, nein, da kann ich überhaupt nicht dran erinnern, da hat man halt so über irgendwas geredet, wie es ist so, wenn sich Ministeriale treffen. Dann hat ihm Kempner aus dem Protokoll vorgelesen, hat gesagt, da steht auch ihr Name. Und dann ist er erbleicht und hat gesagt, ja, es war wohl doch ein bisschen anders.
Außerdem schauen wir auf die Weltbörsen mit Anne Schwed und Annette Weißbach. Es geht um einen Megadeal für Microsoft und um teures Öl geht es auch. Und wir wundern uns über fragwürdige Textanalysen beim ZDF. Es geht um ein Kinderlied. Außerdem freuen wir uns für Jamaika, das bei den Olympischen Winterspielen als Karibikstaat so stark wie noch nie dabei sein wird.
Wenn es dem internationalen Finanzjudentum in und außerhalb Europas gelingen sollte, die Völker noch einmal in einen Weltkrieg zu stürzen, dann wird das Ergebnis nicht die Bolschewisierung der Erde und damit der Sieg des Judentums sein, sondern die Vernichtung der jüdischen Rasse in Europa.
So sprach Adolf Hitler im Januar 1939. Diktator, Massenmörder, der Mann, der 6 Millionen Juden töten ließ und der diese Vernichtung in diesem Tondokument als diabolische Vision verkündet hat, unter dem Applaus seiner Zuhörer. Morgen jährt sich ein finsteres Ereignis deutscher Geschichte, das die Voraussetzungen für eben dieses Menschheitsverbrechen schuf, die Wannsee-Konferenz vor 80 Jahren. Damals, am 20. Januar 1942, kamen in Berlin in einer pompösen Villa am Wasser 15 Männer zusammen. Allesamt aus der SS und dem nationalsozialistischen Machtapparat. Es ging um nichts weniger als die Ermordung der Juden, beziehungsweise wie diese genau zu organisieren sei. Ernst Pieper ist Verleger und er ist Historiker. Von ihm erscheint in wenigen Wochen ein Buch mit dem Titel »Diese Vergangenheit nicht zu kennen, heißt sich selbst nicht zu kennen«. Und in diesem Buch rekonstruiert er, soweit es die Quellen zulassen, was genau sich damals dort im Haus der Wannsee-Konferenz ereignet hat. Und natürlich auch, was dort besprochen. Ich habe den Mann, der selbst in diesem Jahr 70 Jahre alt wird, auf unser Redaktionsschiff eingeladen und mit ihm über diese historische Konferenz gesprochen. Prädikat erschütternd. Aber entziehen Sie sich dem nicht. Ich würde sagen, unbedingt hörenswert. Einen schönen guten Morgen, Herr Pieper.
Guten Morgen, Herr Steingart.
Sie sind Experte der Wannsee-Konferenz zur sogenannten Endlösung der Judenfrage. Diese Konferenz jährt sich jetzt zum 80. Mal. Wir sind jetzt am Vorabend, wenn man so will, dieses denkwürdigen, traurigen, grausamen Jubiläums. Denken Sie, gibt es Hinweise darauf, dass einer der Beteiligten, Staatssekretäre und derer, die für die Deportation und dann auch Vernichtung der Juden zuständig waren, am Vorabend sowas Ähnliches wie eine humanistische Regung hatte, vielleicht gar ein schlechtes Gewissen? Gibt es darauf Hinweise?
Ich muss sagen, die gibt es eigentlich leider nicht. Obwohl dort in dieser vertrauten Runde ja sehr offen gesprochen worden ist, um was es geht, haben die eigentlich sich eher nichts gewusst haben, geübt. Es gibt einen prominenten Teilnehmer, Georg Leibbrandt, der als Zeuge vor Gericht stand, 47, und Kempner hat ihm gefragt, ob es da um die Vernichtung der Juden gegangen ist, und gesagt, nein, da kann ich überhaupt nicht dran erinnern, da hat man halt so über irgendwas geredet, wie es ist so, wenn sich Ministeriale treffen. Dann hat ihm Kempner aus dem Protokoll vorgelesen, hat gesagt, da steht auch ihr Name. Und dann ist er erbleicht und hat gesagt, ja, es war wohl doch ein bisschen anders, aber und eigentlich hätte man ihn dann sofort verhaften sollen und mit anklagen im Wilhelmstraßenprozess.
Aber spricht nicht die Tatsache, dass die erste Garde des NS-Staates, Himmler, Göring, vom Führer Adolf Hitler gar nicht zu sprechen, nicht beteiligt waren, Staatssekretäre eher untere Chargen, und dass auch die schriftlichen Einladungen und Ähnliches ja als geheime Kommandosache behandelt wurden? Spricht nicht das schon dafür, dass man schon von der Ungeheuerlichkeit dessen wusste, was man da plante?
Ja, natürlich, natürlich, aber man wollte es. Und Sie haben ganz richtig gesagt, die Ministerien waren alle nur durch Staatssekretäre vertreten, aber das Reichssicherheitshauptamt war ja doch relativ prominent vertreten.
Durch den Boss, durch Heydrich.
Und auch das Rasse- und Siedlungshauptamt und andere, also der nationalsozialistische Maßnahmenstaat war durchaus prominent vertreten, und die wussten sehr genau, was sie wollten.
Wer war der Täter in dieser Runde? 15 Leute waren da. Adolf Eichmann, ist das für Sie der Haupttäter, dem später der Prozess und dann auch die Todesstrafe in Israel verhängt wurde?
Nein, nein. Eichmann war der Protokollant. Er war nur Leiter einer Abteilung des Reichssicherheitshauptamtes, Chef des
Reichssicherheitshauptamtes. Aber der Abteilung, die für die Deportation nachher zuständig war.
Ja, das ist richtig. Aber er war sozusagen eine ausführende Figur. Er hat sich ja auch in Jerusalem versucht, sich als vollkommen einflussloser Bürokrat, der nur Anweisungen ausgeführt hat, darzustellen, was natürlich auch nicht den Tatsachen entspricht.
Die Banalität des Bösen, wie Hannah Arendt das dann später nannte, als Prozessbeobachterin.
Genau. Aber die entscheidende Figur war natürlich Reinhard Heydrich, der war der Chef dieser sehr mächtigen Behörde, in der man die traditionellen Polizeibehörden mit der SS ja verschränkt hat im Reichssicherheitshauptamt. Und er war von Göring ermächtigt worden, die Vernichtung der Juden federführend in die Hand zu nehmen. Und er hat sich hier als der Mann, der jetzt den Hut auf hat, dieser ganzen versammelten Runde präsentiert.
Was wurde beschlossen oder gab es gar keine richtigen Beschlüsse?
Ja, man hat lange immer davon geredet, dort sei die Endlösung beschlossen worden. Das ist nicht richtig. Sie nehmen das ja auch schon ein bisschen vorweg durch Ihre Frage. Die war längst im Gange, aber sie muss ja auch umgesetzt werden, nicht? Also zu beschließen, dass man 11 Millionen Juden umbringt, ist eine Sache. Das ins Werk zu setzen in der schrecklichsten Art und Weise ist sehr viel schwieriger, aufwendiger. Und dazu braucht man eben auch nicht nur die SS oder den Sicherheitsdienst oder die Ordnungspolizei. Dazu braucht man eben auch, da braucht man die Reichsbahn, da braucht man Ministerialbeamte, Wirtschaftsministerium, Außenministerium, was weiß ich nicht alles. Und diese ganzen Leute, die gedacht haben, sie machen da einfach weiter in ihren Ministerien so vor sich hin, ganz egal, wer gerade die Regierung stellt, die hat man da alle mit ins Boot geholt. Man hat sie im Grunde genommen zu Komplizen gemacht.
Aber was war dann, wenn es keinen Beschluss gab, was war dann der Kern vom Kern dieser ja jetzt so historischen Konferenz, die ein eigenes Museum hat und die viel Menschen wie Sie, Historiker, Forscher beschäftigt? Was war der Kern vom Kern dieser Wannsee-Konferenz?
Dass eben nicht nur irgendwelche wilden Horden irgendwo im weiten Osten mal in Dörfer eingedrungen sind und dort mal ein paar tausend Leute umgebracht haben, sondern das war ein systematisches Mordprogramm, dass man auf diese Weise eben unter Einbeziehung des ganzen Staates, wie gesagt, die Eisenbahn ist ungeheuer wichtig, nicht? Darüber hat Raoul Hilberg ja ein ganzes Buch geschrieben. Jeder Stellwerksleiter musste ja mitspielen, wenn da so ein Deportationszug durchkommt, nicht? Damit er auch wirklich am Ziel ankommt und dass die Wagen zur Verfügung stehen, all diese ganzen Dinge. Es mussten Zehntausende von Soldaten, wurden beteiligt, um Absperrungen zu machen oder auch sich selber an den Erschießungen zu beteiligen.
Die Klassifizierung der Juden und derer, die man halb Juden nannte, wurde das dort behandelt?
Soweit es um deutsche Juden ging, war das ein Thema, weil natürlich, wenn Sie einem wohlsituierten bürgerlichen Ehepaar, wo ein sogenannter Arier mit jemandem, der als Jude klassifiziert verheiratet war, und Sie sagen, der jüdische Ehepartner wird jetzt umgebracht, das schafft natürlich enorme Unruhe, nicht? Das sind zum Beispiel Dinge, über die man gesprochen hat, wie weit man hier gehen will.
Gab es Meinungsunterschiede eigentlich in dieser Runde?
Es gab Meinungsunterschiede und es gab auch einen Punkt, wo Heydrich sich nicht durchgesetzt hat. Das waren die sogenannten Mischlinge, die eben nur jüdisch versippt waren in der Nazisprache. Und man gesagt hat, gut, das ist eine Sache, mit der beschäftigen wir uns später. Jetzt gehen wir erstmal an die großen Opfergruppen in Polen und in der Sowjetunion.
Und Heydrich wollte was?
Der wollte noch ein bisschen radikaler sein. Und an der Stelle hat er dann zurückgesteckt. Hat sich gesagt, gut, das ist also ein kleines Thema im Vergleich dazu. Und wenn wir uns in dem Übrigen einig sind, auch sind ja enorme Gebiete in sehr kurzer Zeit erobert worden, die ja auch verwaltet werden mussten. Deswegen gab es ja auch ein Reichsministerium für die besetzten Ostgebiete. Und dort hat man zum Beispiel, das war auch ganz wichtig, ganz systematisch auch Lebensmittel abtransportiert. Im Ersten Weltkrieg haben ja sehr viele Deutsche, sind Hunderttausende von Deutschen verhungert während des Krieges. Das hat Hitler miterlebt und hat gesagt, das macht die Leute unzufrieden. Wenn einer hungert, hungert nicht der Deutsche. Das hat er wörtlich gesagt. Nicht deswegen hat man in großem Umfang auch Lebensmittel abtransportiert, also an der sogenannten Heimatfront, da eine gute Ernährungslage zu schaffen. All diese ganzen Dinge sind ja ein Teil dieses Geschehens.
Und aber nicht Teil der Wannsee-Konferenz gewesen.
Nicht direkt, nein. Aber der sogenannte Hungerplan, der war ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Und dann hat man gesagt, die Juden, die sollen ja alle ermordet werden, dann bringen wir die zuallererst um. Dann gibt es da schon weniger Esser in diesen Gebieten.
Aber das Besondere der Wannsee-Konferenz war doch, dass bis dahin der Wille, den Holocaust auszulösen, war schon da. Und der war auch schon von Adolf Hitler verbalisiert, richtig?
Ja.
Das Neue war doch jetzt, dass man zu einer, ich sag mal, organisierten, später dann industriellen Vernichtung von Menschen übergegangen ist. Wie kam die Vergasung ins Spiel? Sie hat ja bei der Wannsee-Konferenz noch keine Rolle gespielt.
Die ersten großen Mordwellen, das waren die wesentlichen Erschießungsaktionen. Also die berühmteste ist in dieser schrecklichen Geschichte in der Schlucht von Babi Yar in der Ukraine, wo über 30.000 Menschen erschossen worden sind. Es gab sehr viele Massenerschießungen, also die ganzen Einsatzgruppen. Im Übrigen, Sie haben am Anfang, glaube ich, von Humanismus gesprochen. Das waren ja alles Akademiker, die Leiter dieser Einsatzgruppen. Der eine hatte sogar zwei Doktortitel. Dann hat man angefangen mit...
Was lehrt uns das über das Wesen des Akademikern? Dass einen das nicht vor Unmenschlichkeit schützt.
Richtig. Dann hat man angefangen, Lastwagen einzusetzen, wo man mit Schläuchen die Abgase hinten in die Laderäume geleitet hat. Das war aber auch ein mühseliges Verfahren, wo es auch Klagen gegeben hat. Es ging immer nur um die Effizienz. Es ging in den seltensten Fällen um Bedenken. Und dann ist man zufällig draufgekommen, dass dieses Zyklon B, das ist ja ein hochwirksames Giftgas, dass man das...
Zur Desinfektion ja eigentlich.
Genau. Man hat das ursprünglich für die Entwesung, wie es so schön hieß, von Kleidungsstücken, von Textilien verwendet. Und dann hat man eben versuchsweise auch geguckt, ob man damit nicht auch Menschen ermorden kann. Und siehe da, das war eine sehr effiziente Tötungsmethode. Und das war dann eben lange Zeit eigentlich so die Hauptmethode. In Auschwitz gab es ja große Krematorien, die dann eben im Januar 1945, als die Russen immer näher kamen, oder die Sowjetarmee, muss man sagen, es waren ja Ukrainer, ist vielleicht gerade in diesen Tagen ganz wichtig zu betonen, es war ein ukrainisches Bataillon, das Auschwitz befreit hat. Dann hat man diese Krematorien alle gesprengt und hat dann eben im Januar 45 ist das dann eingestellt worden.
Haben sich denn die NS-Größen für den Fortgang ihres Vernichtungswerkes interessiert? Gab es Reports nach oben an die Adresse des Reichskanzlers oder auch von Göring oder Himmler? Haben die sich Todeszahlen aus den KZs reportieren lassen?
Also in erster Linie natürlich Heinrich Himmler, der ja dafür zuständig war, sozusagen in letzter Instanz als Reichsführer SS, der wusste ziemlich genau Bescheid und Sie müssen ja sehen, es gab ja keine Kabinettssitzungen mehr oder so etwas, nicht? Gab es ja schon lange nicht mehr und dann während des Krieges hat ja eigentlich Hitler sich im Wesentlichen immer in seinem Quartier da aufgehalten, der Wolfschanze, und Himmler saß fast immer mit am Tisch, weil der war ein sehr gewiefter Wachtpolitiker, der hat gewusst, wenn ich Einfluss nehmen will, muss ich präsent sein. Nicht, wenn der Rosenberg, der hat das alles nicht so durchschaut, der hat immer seinen Adjutanten dahin geschickt.
Der Chefideologe von Hitler.
Genau, der war wichtig.
Und für Himmler wohnte dort auch.
Ja, die hatten, das war übrigens vorher im Obersalzberg ähnlich. Ne? Da waren ja die wichtigen Leute, die haben sich dann da auch Höfe gekauft und so weiter.
Also Himmler wusste Bescheid und kannte die Zahlen, den Fortgang.
Hitler wusste alles.
Weiß man was über das, was Adolf Hitler wirklich wusste? Und wie interessiert war er an dem, was ja seine große Vernichtungsvision war?
Er hat sozusagen die Dreckarbeit, hat er den anderen überlassen. Er hat
und ja keine Spuren auch hinterlassen in den Akten.
Und naja, nein, er hat sich eher so in Traumwelten geflüchtet. Sie kennen sicher diese Fotos, wo er vor dem Modell von dem Führermuseum in Linz ganz versonnen steht und die russischen Panzer sind nur noch irgendwie 5 Kilometer entfernt. Und er ist ja auch zum Beispiel dann während dem Krieg, wenn er überhaupt mal mit seinem Zug, Sonderzug durch eine Stadt gefahren hat, immer die Fenster schließen lassen, hat er auch keine öffentlichen Reden mehr gehalten. Das hat er alles dem Goebbels überlassen. Der hat sich dann wirklich zurückgezogen.
In den 40er Jahren. Also gegen Ende hin.
Ja, genau. Als der Kriegsverlauf sich halt zunehmend gegen Deutschland gewendet hat, nicht, hat er sich aus der Öffentlichkeit sehr zurückgezogen.
Bleibt als letzte Frage die nach der Frage aller Fragen. Was wusste Adolf Hitler über die Exekution seiner Wahnidee? Es gibt bis heute ja keinen gefundenen, jedenfalls Führerbefehl zur Deportation und Vernichtung. Haben Sie als Wissenschaftler, als Historiker nach einem solchen Befehl gesucht oder haben Sie gar nicht die Erwartung, dass es den gibt?
Ich habe nicht die Erwartung, dass es den gibt. Und ich finde, der Vernichtungswille ist so überwältigend dokumentiert. Er hat am Januar 1939 ja gesagt, wenn es dem Judentum gelingen sollte, die Völker Europas noch einmal in einen Krieg zu stürzen, dann wird das Ergebnis die Vernichtung des Judentums sein. Das war vollkommen klar. Das war immer sein Mantra. Und er hat sicher auch darüber gesprochen mit Einzelnen. Der Himmler saß fast jeden Tag an seinem Mittagstisch. Also die haben mit Sicherheit sich auch ausgetauscht, wie dabei das vorangeht und was da erforderlich ist und wer da bevollmächtigt wird und all diese ganzen Dinge. Das war sowas von glasklar, was hier beabsichtigt ist. Und der Rosenberg hatte die Funktion, sozusagen die ideologische Verbrämung für dieses Ziel zu liefern.
Ist man noch betroffen, wenn man sich so viele Jahrzehnte wie Sie damit beschäftigt?
Schon immer mal wieder natürlich von einzelnen Vorgängen. Als Wissenschaftler, glaube ich, muss man auch immer eine gewisse Distanz haben, sonst schafft man das gar nicht, sich mit diesen ganzen Dingen immer auseinanderzusetzen. Nicht? Also die Grenze ist bei mir auch so erreicht, wenn es um Kinder geht. Also ich habe einen Kollegen, der sich also mit diesen ganzen medizinischen Experimenten an den Kindern in den Lagern beschäftigt. Das könnte ich nicht.
Ja, vielen Dank für Ihre Schilderung und vielen Dank auch für Ihre Forschung, die ja jeder nachlesen kann zu vielen Facetten dieses Regimes. Und ich bedanke mich, dass Sie bei uns im Studio waren. Vielen Dank, Herr Pieper.
Sehr gerne. Vielen Dank, Herr Steingart.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da ist so einiges los, gerade mit Blick auf Microsoft. Denn gestern wurde vermeldet, dass der Technologieriese offenbar kurz davor steht, den Spielegiganten Activision Blizzard zu übernehmen. Und zwar für eine horrende Summe, 69 Milliarden US-Dollar, ist man wohl bereit, in Seattle dafür hinzublättern. Und damit wäre es dann die größte Übernahme in der Geschichte von Microsoft. Und damit gehen wir nach New York zu unserer dortigen Korrespondentin, zu Anne Schwedt. Einen wunderschönen guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Gabor.
Was bitteschön bezweckt Microsoft mit einem solch teuren Schachzug? Welche Strategie steckt dahinter?
Also ich sehe da ganz klar eine Kampfansage an Facebook, ehrlich gesagt. Facebook will ja im Metaverse der Vorreiter sein, also in der digitalen Parallelwelt. Microsoft war da in diese Richtung bisher noch nicht so kompetent aufgestellt. Das könnte sich jetzt aber mit dem Kauf von Activision ändern. Derzeit gibt es ja virtuelle Welten, vor allem in Videospielen. Sich den Marktführer da ins Haus zu holen, macht für Microsoft also durchaus Sinn. Die Hoffnung ist dann die Expertise von Activision bei den Videospielen. dass man die dann schon mal hat und die kann man dann auf andere Bereiche ausweiten, um das Metaverse dann massentauglich zu machen. Noch ist der Deal aber noch nicht durch. Der muss noch von der Kartellbehörde abgesegnet werden und es könnte sich tatsächlich noch etwas ziehen. Und auch die Anleger hier an der Wall Street sind noch etwas skeptisch, was den Deal angeht. Microsoft würde nämlich auf die Firmenanteile umgerechnet 95 Dollar pro Activision-Aktie zahlen. Das ist weit über dem aktuellen Aktienpreis von etwas über 82 Dollar. Und das, obwohl die Activision-Aktie gestern sogar um fast 26% zugelegt hatte, nachdem der Deal eben bekannt gegeben wurde. Die Microsoft-Anleger also eher in schlechter Laune. Da ging es für die Aktie gestern um 2,5% nach unten.
Vielen Dank, Anne. Und von New York gehen wir direkt nach Frankfurt, wo Annette Weißbach für uns die Ölpreise fest im Blick hat. Einen wunderschönen guten Morgen, Annette.
Hallo, Gabor.
Man hat ja den Eindruck, alles, was auch nur im Entferntesten mit Energie zu tun hat, wird momentan richtig teuer. So natürlich auch das Rohöl. Meine Frage an dich, Annette, ist das schon das Ende der Fahnenstange?
Nein, das könnte noch deutlich höher gehen mit den Preisen bei Rohöl. So sagen zum Beispiel Analysten von Goldman Sachs, dass ganz einfach ein Niveau von über 100 Dollar je Barrel erreicht werden kann. Denn der Markt macht sich Sorgen, dass es nicht genug Produktionskapazitäten gibt. Wenn man sich nämlich die OPEC-Länder anschaut, so produzieren einige von denen unter den versprochenen Kapazitäten. Und da gibt es nun wohl auch berechtigte Sorgen, dass die Kapazitäten knapp werden könnten. Vor allem, weil die Nachfrage in diesem Jahr nahe einem Rekord notieren dürfte. Denn es gibt ja so eine Art von Verdrängung auch. Durch die hohen Gaspreise gehen manche dann wieder auf Öl. Und das pusht den Ölpreis immer höher. Natürlich ist der hohe Ölpreis eine Sorge für viele Regierungen. So hat die USA ja schon angeordnet, die strategische Reserve teilweise aufzulösen und auf den Markt zu bringen, um den Ölpreis nach unten zu drücken. Aber es hat alles nichts genutzt. So werden nun die weiteren Schritte der OPEC wirklich wichtig werden und interessant werden, denn nur die OPEC könnte durch eine höhere Fördermenge den Ölpreis substanziell nach unten drücken.
Danke, Annette, für diesen Einblick. Ich wünsche dir einen schönen Tag in Frankfurt.
Danke, Gabor, den schönen Tag.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Na, dass manche Menschen Problemfälle schaffen, die gar keine sind. Das jüngste Beispiel liefert uns an diesem Morgen das ZDF. Auf dem ZDF-Kultur-Instagram-Kanal Around the World beschuldigt das Social-Media-Team in einem Beitrag, dass Lied, wer hat die Kokosnuss geklaut? Des Rassismus.
Wo ist die Kokosnuss? Wo ist die Kokosnuss? Wer hat die Kokosnuss geklaut? Wo ist die Kokosnuss? Wo ist die Kokosnuss? Wer hat die Kokosnuss geklaut?
In dem Lied geht es um Affen, die auf der Suche nach einer gestohlenen Kokosnuss sind. Wir konnten jedenfalls keinen Indiz für Rassismus finden, die ZDF-Social-Media-Redaktion aber schon. In dem Lied »Wer hat die Kokosnuss geklaut?« würden People of Color diskriminiert, heißt es in einem Post auf Instagram, den das ZDF-Team dort hinterlassen hat. Zitat.
Im Lied »Wer hat die Kokosnuss geklaut?« werden laut Kritikerinnen rassistische Stereotype gegen BPOC reproduziert. Das auf BPOC projizierte kolonialistische Klischee vom kriminellen und triebgesteuerten Affen steht dabei besonders im Fokus.
Nur in dem Lied geht es eindeutig um Affen und nicht um Menschen. Die Gleichsetzung von Affen mit schwarzen Menschen erfolgte durch die ZDF-Redaktion, nicht durch den Texter dieses Liedes. Also, hier waren offenbar die Übereifrigen am Werke. Diese Anschuldigung ist nicht richtig, einfach nur Banane. Wir empfehlen dem ZDF heute Morgen zur Beruhigung der Gemüter einfach dieses Lied.
Probier's mal mit Gemütlichkeit, mit Ruhe und Gemütlichkeit. Jagst du den Alltag und die Sorgen weg. Und wenn du stets gemütlich bist und etwas Appetitliches, dann nimm es dir egal von welchem Fleck.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Na, dass der Bobsport auf der Karibikinsel Jamaika nach einer kleinen Flaute jetzt wieder so populär geworden ist. Erstmals ging ja eine jamaikanische Bobmannschaft 1988 bei den Spielen in Calgary an den Start. Das war damals so spektakulär, dass die Disney Company daraufhin den Film Cool Runnings drehte.
Beim Bobfahren brechen einem die Knochen nicht. Nein, nein, sie zersplittern. Also, wer macht mit?
Jamaika!
Wir suchen einen Sponsor für die erste Bobmannschaft von Jamaika.
Ich sehe Stolz! Ich sehe Kraft!
Die ganze Welt fiebert mit auf ihrer wilden Fahrt.
Ihr habt hier nichts verloren, Jamaika.
Die Menschen haben Angst vor dem, was anders ist als sie.
Los, 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 ja gut!
Doch sie halten zusammen.
Und landete dann auch aufgrund dieser Teamleistung tatsächlich ein Achtungserfolg. Der Film wurde zumindest mal berühmt und der Gedanke, dabei sein ist alles, setzte sich bei den plötzlich Bob-begeisterten Jamaikanern fest. Es entstand auch ein gewisser sportlicher Anspruch. Denn bei den nächsten Olympischen Spielen 1992 in Albertville, da ließ man im Viererbob schon Mannschaften wie die der USA, die aus Frankreich und selbst die Russen hinter sich. Und 2000 dann der bis dahin größte Erfolg. Man wurde Anschubweltmeister. Da geht es nur um die Startzeiten beim Anschubfahren und genau da liegt bei den sprintstarken Jamaikanern oft der Vorteil. Das aber soll es noch nicht gewesen sein. Für die anstehenden Olympischen Winterspiele in Peking wurde eine Crowdfunding-Kampagne ins Leben gerufen und zwar mit Erfolg. Denn der Verband teilte jetzt stolz auf Twitter mit: Wir sind in Peking erstmals sogar mit 3 Bobmannschaften dabei. Im Viererbob und im Zweierbob der Männer und im Monobob bei den Frauen. Und das Motto der Mission 2022 steht auch schon fest: Fire on Ice. Drücken wir also den Enthusiasten aus der Karibik wieder die Daumen und vielleicht reicht es ja diesmal für einen Platz auf dem Treppchen. Und spätestens, wenn das soweit ist, dann hat Bob Marley seinen großen Einsatz.
Live if you wanna live, Rastaman, vibration, yeah,
positive.
That's what we got to give, I and I, vibration, yeah.
Ich wünsche Ihnen einen fröhlichen und dem Leben zugewandten Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.
Positive vibration, yeah.
Positive.
If you get down and you quarrel every day, you're saying prayers to the devils, I say. Oh, why not help one another on the way?
Make it much easier.
Just
yeah,
a little bit,
yeah,
easier.
Say you just can't live that negative way. If you know what I mean, make way for the positive day. 'Cause it's news,
news
and days. New time. And if it's a new feeling, look at it, said it's a new sign. Oh, what a new day.